attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, es ist Montag. Es sind ein paar Finali gespielt. In Doha geht schon wieder weiter bei den Frauen mit dem ersten Tausender des Jahres. Aber vielleicht schauen wir ein bisschen voraus. Zuerst schauen wir zurück mit dem Tennispropheten, mit Andreas Durieux in Wien. Servus, Andi.
Servus, lieber Jens. Du hörst dir ein bisschen verkühlt an.
Ja, das bin ich immer noch. Das geht nicht so richtig weg, wie ich möchte, aber hilft ja nichts. So, worüber möchtest du, mit wem möchtest du starten?
Mit dir. Weil wir haben uns das letzte Mal gesehen am Davis Cup Samstag und zu meinem Entsetzen konnte ich mich nicht mehr persönlich verabschieden nach diesem Doppel. Du warst dann erstaunlicherweise bald weg.
Ja, hätte es noch was zu sehen gegeben nach diesem Doppel? Philipp Misovic?
Misovic, ja. Jein, nein. Ja. Naja, ich habe es persönlich verstanden. Ich wollte nur, es wird dir kein Trost sein, aber der Herr Rodionow teilt dein Schicksal. Der hat die ganze Woche mit Fieber im Bett verbracht. Konnte sich daher nicht nach Indien verabschieden. Aber das ist weniger interessant, ich weiß schon. Ihr habt versucht, eine mühsame Brücke zu schlagen, weil wir nicht gegen Kanada spielen, was wiederum Hardshot ist, sondern gegen Ungarn. Und bei Kanada hätte eh nicht der Herr Schapowalow gespielt. Und jetzt nähern wir uns dem, was du vielleicht besprechen möchtest.
Nein, der Impuls ist von dir ausgegangen. Also sag ruhig, womit du anfangen möchtest. Ich glaube schon, dass der Schapowalow im Sommer dann möglicherweise gespielt hätte. Man weiß es nicht, auch vielleicht der Oshé Aliassime. Aber in Ungarn, gegen Ungarn, vielleicht in Tatabánya, wo ich letztes Jahr ja war, als Deutschland dort gespielt hat. Sehr, sehr schöne Halle. Oder in Budapest, man weiß es glaube ich noch nicht, gegen eine Mannschaft, die Fuksovic ist sicherlich nicht mehr so gut, wie er vor 2-3 Jahren war, aber Marošan ist halt schon mit Abstand der beste Spieler in dieser ganzen Gemengelage, egal wie Sebastian Ofner zurückkommt, hoffentlich kommt er zurück, hoffentlich kommt er gut zurück. Natürlich wäre ein Heimspiel gegen Kanada schöner gewesen.
Ja, naja. Damit haben wir das jetzt abgehakt. Ich wollte sozusagen jetzt zum Schapowalow irgendwie übergehen, weil mich das fasziniert hat. Ich weiß nicht, ob du auch geschaut hast gestern Abend. Das war das zweite Endspieler, die wir wahrscheinlich brav verfolgt haben. Und das hat mich schon sehr begeistert. Also ich habe die ganze Woche über ihm schon gern zugesehen. Und für ihn ist es natürlich überaus erfreulich, wie er jetzt wieder spielt und auftritt. Und erst jetzt vermisse ich ihn. Ich meine, in dieser Form und so weiter. Zwischendurch habe ich mich schon gefragt, ob das nur die Verletzung war oder ob es ihn auch nicht gefreut hat, immer wieder. Es hat ja doch lang gebraucht, bis er da wieder so groß, also wieder ist gut, zum ersten Mal eigentlich beim 500er so großartig alle anderen paniert hat. Wie hast du das miterlebt?
Naja, man fragt sich halt, warum. Genau deine Fragen, hängt es damit zusammen, dass in der Halle gespielt wurde, dass der Ball dann halt nicht verspringt bei seiner Rückhand, die an schlechten Tagen, jeder dritte Rückhandball ist ein Rahmentreffer, der dann irgendwo landet. Er hat fantastisch gespielt, also teilweise die Passierbälle auch gegen Tommy Paul schon mit der Rückhand Longline hat Taylor Fritz geschlagen gegen Ruud. Ja, der Ruud hat sich natürlich auch ins Finale reingewurstelt, muss man schon auch sagen. Der hätte gegen Monar rausfliegen können im Halbfinale, also Schapowalow in dieser Woche der beste Spieler und es macht natürlich Spaß, ihm zuzuschauen. Der Günther Bresnik ist ja ein ganz großer Fan vom Schapowalow, immer schon gewesen. Ich habe halt, das Leiberl ist immer ein bisschen verrutscht. Bin mir nicht ganz sicher, ob er ähnlich austrainiert ist wie manch andere seiner Kollegen, aber es ist wurscht. Das muss er nicht sein. Er muss keinen Sixpack haben. Vielleicht habe ich mich auch nur verschaut. Es ist eine Gaude, ihm zuzuschauen, weil er halt extrem offensiv auch gespielt hat, vorne am Netz war. Das hat einfach Spaß gemacht. Ich finde es gut. Ich weiß auch nicht, die Miriam Björklund, seine Verlobte, war ja angeblich auch dort mit am Start. Keine Ahnung, ob die schon wieder verletzt ist oder überhaupt nicht mehr Tennis spielt. Ist auch Wurst. Seine Mama habe ich nicht gesehen. Also vielleicht hat er sich ein bisschen freigeschwommen, wie man so schön sagt.
Ja, nein, die Verlobte habe ich mitbekommen. Die war dort. Und das waren auch zwei andere vielleicht verlobt gewesen, ne? Das weiß ich nicht so genau. Beim Herrn Isner nehme ich das an. Und der Herr Isner ist ja, glaube ich, sogar größer als der Dirk Nowitzki, den man auch gesehen hat.
Ja, John
Also,
Isner
das nur.
hat er gestern die Münze geworfen vor dem Endspiel und
Ja.
war sehr, sehr streng gescheitelt, wie ich fand.
Ich auch. Ja, hast du gesehen? Leicht graumeliert wird er schon.
Naja,
Wie
darf er ja, darf er
schnell
ja.
das geht. Ich hab ihn noch vor meinem geistigen Auge, als er da als College Boy irgendwie spät, also relativ spät mit Mitte, ich glaube 24, da groß von sich reden gemacht hat. Ne? Aber ja, also der war eine nette Erscheinung. Spielerisch vermisse ich ihn nicht unbedingt.
Er hatte einen recht witzigen Podcast gemeinsam mit Jack Sock, mit Stevie Johnson und mit Sam Querrey. Kann man mal reinhören, der heißt Nothing Major. Gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Wer jetzt die Tennis-Ins and Outs ist, glaube ich, bei Andy Roddick besser aufgehoben, aber die vier, das war mir so gar nicht bewusst und das gefällt mir dann schon wieder. Auch wenn mindestens drei der vier große Fans von Trump sind, was ich. Für Leute, die in der Welt herumkommen, das ist mir absolut unbegreiflich, aber bitte. Aber was ich nicht wusste und ahnte, wie gut die alle untereinander sind. Das sind ja richtig gute Kumpels gewesen. Und dass, wenn ich höre, dass vor ein paar Jahren, als das Turnier, ich glaube, es war sogar in Dallas, war, dass dann Sam Querrey im Haus von John Isner geschlafen hat, dann stelle ich mir vor, naja, wie oft hätte Horst Skov bei Thomas Muster geschlafen oder umgekehrt? Und ich glaube, nicht, da hätten sie sich vorher die linke Hand abgehakt. Also der Tom die linke, der Skov die rechte, da wären die Tenniskarriere wurscht gewesen. Kann ich mir nur vorstellen. Ich
Das
finde
ist
das
ein
schön.
lieber Vergleich. Ja, Jens, das ist ein lieber Vergleich. Da muss ich wirklich herzhaft lachen, zumal ich ja weiß und das damals auch miterleben habe dürfen, weil ich mich öfter auch nach Monte Carlo gedrängt habe im Verlauf des Turniers und auch sonst zu Trainingswochen. Und da war es immer so, dass das Monte Carlo ja klein ist und immer, wenn sich die begegnet sind, war es furchtbar. Also, ist man, die haben gerade weggeschaut. Das ging aber auch von den Trainern aus. Also, der Herr Presnik und der Leitgeber waren alles andere als gute Freunde. Und dann, ich glaube, der Horstl hat dann, der ist extra umgezogen, damit er nicht mehr im Haus, da gab es ein Apartmenthaus für alle Zugrasten, wie man so schön sagt, ne? Die halt damals neu hinzukamen, um dort aus steuerlichen Gründen ihre Zelte aufzuschlagen. Und der Horst hat das verlassen, damit er nicht in der Früh, wenn er aus dem Fenster schaut, den Muster sehen muss. Also, das waren so kleine Promotion. Umgekehrt, ich glaube, den Tom wäre es wurscht gewesen. Ja. Der hat ihn dann eh überstrahlt. Aber das sind Herrlichkeiten, die du da bringst als Vergleich.
Naja, ich frage mich halt, gut, der Horst hat leider nicht mehr lange gelebt nach seiner aktiven Karriere, aber ist das irgendwann einmal besser geworden? Haben sich die ganz normal gegrüßt? Weil ich glaube, wenn der Günther jetzt den Tom sieht, dann ist das schon ein normales Verhältnis, oder täusche ich mich da?
Ja, also ich nehme an, reserviert. Aber da ging es ja mehr zwischen ihm und dem Ronny. Und das waren so schulische. Wobei der Ronny schon, das ist eine Tendenz, die er gehabt hat, der hat immer gern gestichelt. Nicht? Und der Ronny war etwas früher in diesem Geschehen, journalistisch vor allem und schon sozusagen besser, auch anerkannter. Ein, 2 Jahre Vorsprung hat er gehabt, glaube ich, auch vom Alter her. Und der hat halt immer den Presnik runtergemacht, so der Bolschani vom Kressel. Also der Eugen Kressel hatte damals ein großes Zentrum, wo auch die Babsi Paulus und alle trainiert haben zu Beginn. Das war so NÖTV-mäßig, zwar nicht vom Verband, aber der Kressel war im Begriff. Und der Günther ist halt dort sozusagen in die Schule gegangen und hat sich leider auch, das sage ich jetzt auch persönlich, diese Art angeeignet, ja, die Leute zusammen zu brüllen und halt mit denen umzuspringen. Aber das kann man gutheißen oder auch nicht. Das Gute daran war, dass natürlich dann alle, inklusive Boris, lange Zeit nach seiner Peitsche alles gemacht haben und das nicht hinterfragt haben. Also das hat der Günther vom Kressel, aber das war ja nicht das Thema. Also irgendwie hat der Ronny den immer so als lächerlich hingestellt und das war der Beginn dieser langjährigen Fehden, die eigentlich völlig unnötig waren. Gegipfelt hat das ja dann auch nicht nur zu meiner Trauer, dass man sich dann nicht einmal sportlich sozusagen versöhnt hat bei dieser Jahrhundertchance, damals die Amerikaner zu schlagen im Praterstadion. Nicht? Weil da ist der Horstl quasi gemobbt worden. Da war dann eine eigene Kabine, Horst Skov, in diesem ganzen Stadion Katakomben. Du kennst das, ist größer als die Stadthalle, Fußballstadion, brauche ich nicht sagen. Und die Garderoben, also ganz links, 200 Meter entfernt, Amerika, ganz rechts Österreich und genau in der Mitte in einem Campo Kabine Horstkopf quasi, der Ausgeschlossene, den braucht man nicht. Und so wurde auch mit ihm geredet und der hat wieder, das weißt du auch, diese Mentalität gehabt, zumindest nach außen hin, naja,
jetzt erst recht,
die Eier dann nicht mögen, denen zeige ich es jetzt erst recht. Ne? Leider ist es nicht aufgegangen.
Dann. Leider gegen Michael Chang verloren, ja, am Montag. So, eine Personalie möchte ich noch schnell aufgreifen, weil er auch im neuen Kleid ja erschienen ist in diesem Jahr. Und da muss ich jetzt, glaube ich, wieder Andy Roddick zitieren. Ich weiß nicht, mit wem er gesprochen hat, aber vielleicht sogar mit John McEnroe. Und da ging es um Francis Tiafoe, der ja jetzt auch genauso wie Leila Fernandes in Lululemon spielt. Du hast es, ja, glaube ich, erwähnt, Andy. Das ist natürlich,
letztes Mal.
Ja, das ist natürlich eine wunderbare Marke, die für nicht mal kleines Geld auch in München einen eigenen Store hat in der Innenstadt. Also alles gut. Aber die Kritik von John McEnroe, ich bin fast sicher, dass McEnroe und Roddick war, naja, Tiafoe müsste endlich einmal lernen, nicht nur ein gutes Turnier im Jahr zu spielen, nämlich die US Open, wo er im vergangenen Jahr im Halbfinale war, sondern eben auch mal unterm Jahr ein bisschen was zeigen. Und jetzt hat er gegen, okay, Nishioka ist gut im Moment, hat im Davis Cup, die Japaner, hat 2 Punkte gemacht, Nishikori nur einen, hat gegen Tiafoe jetzt wieder gewonnen. Aber ich werde nicht schlau aus dem Tiafoe. Ist es nur ein Showman, dem man gern manchmal zuschaut, aber auf den man kein Geld setzen sollte? Kann man es vielleicht so zusammenfassen, Andi?
Ja, wir haben ihn doch dann auch beobachtet im Rahmen der Stadthalle. Ich glaube, da haben wir beide den Eindruck gehabt, das freut ihn nicht wirklich. Und so hat es auch gewirkt, dann zulässig. Das ist natürlich ein schmaler Grat. Wie fühlt sich der wohl? Und wie sehr leidet dann aber womöglich die Professionalität schon im täglichen Training? Nicht? Und das mit dem Quandl ist, also das kann ich jetzt gar nicht einordnen. Wenn du sagst, es gibt in München ein Store, ist schön. Es gefällt mir eh nicht so gut, dass ich es haben wollen würde, aber das ist für mich so ein bisschen so eine Bidi-Badu-Geschichte, wenn man es kennt.
Nur für Reiche. Ein Bidi-Badu für Reiche. Ja,
ist das für Reiche?
Gut, ja, dann. Die Preise sind schon sehr, sehr steep teilweise.
Dann nehme ich es zurück. Ich weiß nicht, ob es dir gefällt. Also mir persönlich hat gut gefallen. Ich habe auch kein Wamperl gesehen, falls du da das angespielt hättest beim Schapowalow. Aber mir hat das ganz gut gefallen, dass der jetzt sich seriöser kleidet und so. Und auch mit den kurzen Haaren, ich überlege jetzt auch, ob ich nicht endlich wieder einmal den Friseur aufsuche deswegen.
Ja, da fragt sich die Tenniswelt auch. Ja? Wann geht der Thürieu wieder einmal zum Friseur? Ja gut, ich habe vielleicht kein Wamperl gesehen beim Schapowalow, aber ich habe schon Menschen gesehen, also wenn man Alexander Zverev ohne T-Shirt trainieren sieht, dann schaut das, glaube ich, anders aus, als wenn man Schapowalow. Aber muss man nicht. Der hat gewonnen, sein größter Turniersieg bis jetzt und übrigens schon der dritte kanadische Turniersieg, weil Felix Auger-Aliassime hat ja im OPE gewonnen, hat in Adelaide gewonnen. Mhm. Also die Kanadier, wenn es denn wollten, aber im Davis Cup wollen sie jetzt natürlich nicht mehr, nachdem sie ausgeschieden sind, erste Runde oder um die Relegation.
Vielleicht würden es wollen, aber es nutzt ihnen nichts mehr.
Ja, dann gehen wir weiter.
Das war nicht ganz meine Frage. Du weißt, wir dieses Wortspiel, da steigen wir uns immer wieder gegenseitig auf die Zehen. Ich wollte ja wissen, ob dir das gefällt, dieses doch klassischere Nike, kann man sagen. Also du bist ein alter, ein junger Nike-Träger, Entschuldigung.
Nein, ich habe ja letzte Woche jetzt schon gesagt, also was mich wirklich aus der Bahn geworfen hat, war, dass Roger Federer von Nike weggegangen ist und das war mein Top Nummer 1 und dass es Luka Doncic aus Dallas nach Los Angeles getradet wurde, das ist für mich dann Nummer 2 von Dingen, die mich wirklich aus den Socken hauen. Ich weiß nicht. Da gefällt mir fast das Ärmellose vom Alcaraz besser, auch aus dem Hause Nike, wobei okay, ich ja kein Ärmellos-Fan bin. Und dieses Lululemon, da habe ich mir beim Francis zu wenig Bilder dafür machen können. Ich sehe es nur bei Leila Fernandes, die vieles, vielleicht sogar alles tragen kann. Aber wenn ich der Ausrüster bin und mein eigenes Logo ist sehr, sehr klein, direkt unter dem Kehlkopf, ist so. Und Leila Fernandes hat aber 3 Sponsoren auf ihrem Trikot kleben, die riesengroß sind. Und da sehe ich mich dann selber nicht mehr. Dann frage ich mich, wozu rüste ich die überhaupt aus, wenn keiner erkennen kann? Weil der Tiafoe hat ja wenigstens ein Stirnbandel gehabt, wo dieses Emblem von Lululemon drauf ist. Aber bei Leila Fernandes, da kannst du raten. Du denkst, naja, eher fälsches Quandl. Aber du weißt gar nicht, wovon es ist, weil du siehst dieses Lululemon nicht, wenn du es nicht weißt.
Das, ja, aber siehst du, der Effekt für sich hat ja was Interessantes. Dann schaut man dann zumindest als Jens noch genauer hin und dann will man unbedingt wissen, ja, was tragt die denn eigentlich? Ich glaube auch nicht, dass die so wiff waren, das dahingehend sozusagen jetzt durchgehen zu lassen. Aber den Effekt gibt es schon.
Ja, also ich bin beim Quandl schauen. Das, genau. Da lass uns
also was ist, also ich habe dich noch immer nicht richtig festgenagelt. Du bist sozusagen der Letzte, der Nike immer die Treue hält.
Hielt wohlgemerkt. Jetzt ist mir fast wurscht. Mir gefallen die, das On-Quandl gefällt mir nicht. Das ist mir zu sehr nix.
Ja.
Aber das Schlimmste ist für mich nach wie vor, warum bei Lacoste mit einer Treue an diesem Grün festgehalten wird. Also Medvedev hat nicht nur beschissen gespielt gegen Bellucci, er hat sich bemüht, aber dieser Übergang von diesem weißen Leiberl in diese grüne Hose, das ist gar nichts. Sorry.
Ja, ich glaube, das würde sogar Alexander Vrabec als Rapid-Präsidenten nicht gefallen.
Ja, also das ist ganz, ganz, wenn wir schon bei Outfits sind.
Ich habe eine Querfrage, weil sie aufgetaucht ist bei amerikanischen Kollegen am Tennis-Channel, die sich gefragt haben, wahlweise, das werde ich dich jetzt auch fragen, würdest du eher, aber wie bin ich jetzt auf das gekommen? Um Gottes Willen, jetzt ist es mir entfallen. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Na, warte mal, was war der Gedanke, dass ich jetzt drauf gehe? Es ist weg. Kennst du das?
Ja, ja.
Man freut sich und blöd, in der Sekunde ist es weg. Ja. 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 Vielleicht fällt es mir wieder ein.
Ja. Schauen wir mal. Na, lass uns nach Rotterdam weitergehen, wo das von mir geschätzte Nike-Outfit von Carlos Alcaraz dann die Siegertrophäe hochhalten durfte, wo ich aber auch wieder Kritik anbringen muss an drei Herrschaften. Erste ist, an Medvedev mag ich eigentlich jetzt dann doch keine spielerische Kritik anbringen, weil, obwohl er gegen Bellucci rausgeflogen ist, man kann ihm überhaupt nicht vorwerfen, dass er sich nicht bemüht hätte. Es ist einfach so, dass aus dem Aufschlag kommt nichts raus, aus der Vorhand kommt nichts raus und der Bellucci hat ein nettes Turnier gespielt. Aber Vorwurf erstens, Holger Rune gegen Pedro Martinez, was war das?
Entsetzlich.
Was war das? Gar nichts. Zweiter Vorwurf, Stefanos Tsitsipas gegen Mattia Bellucci im zweiten Satz. Was war das? Das war gar nichts. Du kannst entweder mit Rune, auch im sehr traurigen Nike-Outfit, oder mit Tsitsipas, der alles anziehen kann, sogar Adidas, und trotzdem gut ausschaut. Ist egal, mit wem du anfängst.
Du, inzwischen ist mir wieder eingefallen, und jetzt stelle ich dir diese Frage. Es war nur eine Frage, nicht wahlweise. Der Medvedev war der springende Punkt, und zwar haben sie sich gefragt, wann, also ob noch heuer Medvedev aus den Top 10 rausfallen wird, ja oder nein?
Erstens
aufgrund
ja.
dessen Leistungen. Ja. Was sagst du?
Ich sage ja, und ich glaube, dass Medvedev die Saison nicht zu Ende spielen wird, sondern davor seine Karriere beenden wird.
Oh, das ist aber hart für jemanden, der ihn mag.
Ich mag ihn sehr, ich würde ihn auch sehr vermissen, aber ich glaube, es gefreut ihn einfach nicht. Gut, vielleicht hat er jetzt halt gerade die Phase, dass er zum zweiten Mal Papa geworden ist und es gibt wichtigere Dinge, aber ich glaube, es freut ihn halt überhaupt nicht. Der muss so viel Aufwand leisten und dann wird er nicht einmal mehr gegen jemanden wie Bellucci dafür belohnt. Ich glaube, dass der Maddie sagt, ich habe genug Geld verdient, ich war Nummer 1, ich habe ein Grand Slam Turnier gewonnen. Burschen, habt's mir gern. Habt's mir gern, glaube ich.
Ich habe das gesehen, andererseits, man kann diesen, glaube ich, qualifikanten Bellucci nicht seine Spielfreude absprechen.
Nein,
Auch nicht sein Talent. Das ist jetzt gefühlt der 47. Italiener unter den Top 50, dessen Namen ich auch nicht behalten werde. Ich habe nämlich geglaubt, habe dann nachgeschaut, also der ist schon 23, wenn mich nicht alles täuscht, und habe ein bisschen geschaut. Ein sogenannter Linkshändler, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ein Kubex-Ausdruck. Und ich dachte immer, es handelt sich um den greisen Brasilianer, der im Doppel so gut
Thomas Bellucci, auch Linkshänder, aber schon sehr alt. Schon sehr alt.
Er war es nicht. Also das habe ich dann gesehen und ich war erfreut über dieses lockere drauf losspielen. Trotzdem muss ich sagen, ich habe ja auch den Tsitsipas, ich habe schon gehofft, er hätte wieder einen Aufwind, weil der hat ja schmeichelhafte Auslosung gehabt und trotzdem fast geschafft, sich zu zerstessen. In der Runde davor, ich weiß gar nicht mehr gegen wen.
Kriegsbohr. Kriegsbohr ist jetzt nicht so schmeichelhaft. Also Kriegsbohr zu Hause. Zu Hause ist Kriegsbohr mühsam in Rotterdam.
Ja, da hast du recht.
Da hat er gut gespielt. Ja,
das finde ich auch. Das war ein gutes Spiel und auch sehenswert. Ja. Aber dann sowas von nichts, da gebe ich dir völlig recht. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Jetzt kommt der einmal in seinem Leben, hat er wieder eine Halbfinalchance bei so einem großen Turnier und dann tritt er so auf im zweiten Satz. Aber das galt ja auch für Medvedev, das haben wir eh schon. Was war deine dritte Kritik, außer an mir, die ist immer gut?
Na, der Rune war meine dritte Kritik.
Ah ja, der Rune, sehr richtig. Ja. Das habe ich auch nicht verstanden. Der lässt sich dann feiern und gibt fröhlich bekannt, dass er jetzt unterwegs ist, noch irgendwo, ich weiß gar nicht.
Buenos Aires ist unterwegs,
er ja, spielt auch,
diese Woche
genau.
In Buenos Aires. Ja.
Ja, hat glücklich im Flieger gepostet, wie gut es ihm nicht ginge. Ja, übrigens ein Stichwort für den Herrn Zverev, wenn wir dann möchten. Nicht?
Ja, nein, dann sag noch ein paar Worte. Ich bin ja mittlerweile vollkommen auf dem Alcaraz-Train angekommen, sitze dort sehr, sehr gemütlich, erste Klasse, werde auch nicht mehr aussteigen, weil es mir einfach taugt, wie er spielt. Und mir hat aber auch der Demenor im Finale getaugt, der extrem offensiv gespielt hat, extrem flach. Und es war ja eine Zeit lang, ich glaube, es hat sich nicht einmal geändert bis zum Ende, dass deutlich mehr Fehler, ich glaube sogar doppelt so viele Fehler in diesem Finale zu beobachten waren als direkte Punkte. Aber ich habe trotzdem gern zugeschaut. Und mir taugt der Alcaraz immer mehr, aber mir taugt mittlerweile auch der Demenor, einfach weil der mit den wenigen Mitteln, die er hat, oder sagen wir mit den begrenzten Mitteln, unfassbar viel draus macht.
Ja, also ich habe das auch so empfunden und danke für das Stichwort, das wollte ich nämlich auch bringen. Ich habe mir sehr genau die Statistiken angeschaut und bin dann darauf gekommen, weswegen ich es nicht ganz rund gefunden habe, vom Gesamteindruck her. Es war natürlich spannend, es waren natürlich auch spektakuläre Ballwechsel dabei, aber was ein Wahnsinn war für beide, ist diese Wahnsinnszahl an wirklich vermeidbaren leichten Fehlern ist ja genau das Gegenteil, es sind schwere Fehler auf vermeintlich leicht in vermeintlich einfachen Situationen, müsste es heißen. Aber das hat mich schon gestört, auch dass dem Alcaraz zwischendurch Bälle runtergefallen sind bei einem Volley, die wir beide geköpfelt hätten. Auch ich sogar, glaube ich, mit dem kleinen Rahmen, den der spielt, obwohl ich ja einen doppelt so großen Bracker mittlerweile immer, der von anderen als Schneeschuh nicht zu Unrecht bezeichnet wird, verwende. Aber also da waren Dinge dabei und das hat mich dann schon gewundert. Andererseits war auch da wieder schön zu sehen, das hat mir sehr gut gefallen, dieser, wenn man jetzt wieder einmal den Begriff Mindset strapaziert, dass der Alcaraz, der ja auch, ich glaube, 1-4-0-40 hinten war, schon
zuvor.
Richtig, ja. Gegen deinen geliebten Hurki. Das kann man jetzt wieder von beiden Seiten sehen, da kann man sagen, der hat ihn ausgelassen, aber mir hat diese Moral, wenn du von 1-4, 0-40, drohendes Doppelbreak, dann auf 1-6 gingst, wäre es nicht mehr weit und der gewinnt den Satz 6-4, glaube ich. Und diese Moral zu haben, da kann sich jetzt auch wieder jeder Hobbyspieler einmal an der Nase nehmen, eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken und trotzdem, auch wenn alles weg ist, was du ja von dir selber erwartest, zu Recht, bei diesem Niveau, wenn da nichts funktioniert, dass du dich irgendwie durchwurstelst und dann trotzdem weiter drauf knallst und so weiter. Ich habe nur gefunden, generell hat der Alcaraz nicht so inspiriert gespielt wie schon oft. Also ja, er hat mir, ich weiß nicht warum, er wirkt mir nicht wie er selber und vielleicht ist gerade das ein Zeichen, dass er ein ganz großer ist, wenn da eben irgendwo der Wurm drinnen ist und spielerisch war es das ja, gemessen an seinen eigenen Möglichkeiten, dass er dann trotzdem das Turnier gewinnt. Und beim Demenor bin ich auch bei dir. Mir hat vor allem fasziniert, dass der seinen Einwurf, ich habe zwischendurch geglaubt, ich sehe schlecht, da stand 214 km/h ja. Bei einem ersten. Und das ist dann doch also beachtlich gewesen, wo er das herholt. Ich finde nur, bei ihm ist natürlich eine große Schwäche nach wie vor, die hätte man ihm wahrscheinlich schon als Jugendlicher nehmen sollen. Und zwar dieser Griff auf der Vorhand, der fast der kontinental ist. Das heißt, er muss ihn eigentlich zu nah, direkt neben der Hüfte und kann ihn gar nicht weiter vorn nehmen. Und das siehst du vor allem, wenn er sich dann annähert in gut aufgebauten Situationen. Vorhand Longline, da kommt so was Geschupftes, Langsames, viel zu hoch, als dass er irgendwen gefährden könnte. Und den trischt ihm der Alcaraz, so schlecht kann er gar nicht sein, jedes Mal vorbei mit einer Präzision und Härte, dass alles passt. Also das sind so Kleinigkeiten generell, finde ich auch. Und der ist schon Nummer 6 der Welt, Jens, mit dem Tennis. Das muss vielen zu denken geben, der Herr Demenor.
Ja, aber ich habe den das erste Mal gesehen im Juniorenwettbewerb 2016 in Wimbledon. Da war er an 4 gesetzt und ich habe mir da alle Gesetzten angeschaut, übrigens damals Sieger Denis Shapovalov dieses Turniers. Und also, da dachte ich mir, warum ist der jetzt an 4 gesetzt? Aber der war damals natürlich schon so wahnsinnig flink. Aber diese Vorhand, die du ansprichst, das zieht sich ja durch die Jahre. Und wie er 2018, da warst du ja, glaube ich, auch beim Davis Cup in Graz,
ja,
wieder Tennis gegen ihn gespielt hat. Ja, es ist halt, aber es ist großartig, dass jemand, der, und ich glaube, der ist sehr, sehr fleißig, und ich finde auch die Geschichte, also musste ich dem Häuser Paul mal danken, weil ich das ist gar nicht so gewahr hatte, dass der ja tatsächlich einen spanischen Hintergrund hat. Ich glaube, die Mama ist Spanierin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und der ist auch ganz früh nach Spanien gegangen. Klar, die Vorhand fühlt sich aber trotzdem als hundertprozentiger Australier. Großartig, großartig, protegiert von Nathan Hewitt, genau, da passt alles, das ist super, weil niemand würde zu Hause hoffentlich sehenden Auges glauben, dass er oder sie gleich gut wie Carlos Alcaraz spielen könnte. Ist völlig ausgeschlossen, aber ich glaube viele, auch wenn die Technik natürlich auch wunderbar ist auf der Rückhand, ich glaube, dass es viel realistischer ist, dass sich manche junge Spieler jetzt denken, naja, Alcaraz werde ich keiner werden. Aber wenn ich ganz, 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 ganz viel arbeite, vielleicht habe ich eine Chance, wenn ich ganz fleißig bin und ein bisschen Glück habe, dass ich einmal annähernd so gut werde wie Alex de Minaur.
Schön, bravo Jens, sehr schön. Das wollte ich darauf auch noch hinweisen, dass man ja das positiv sehen kann und muss. Weil da hast du schon recht, es kommt nicht jeder so geschickt auf die Welt wie ein Alcaraz. Und sich das alles so zu erarbeiten, das ist schon, also, und noch dazu finde ich mit einer technischen Eingeschränktheit halt, die wir schon erwähnt haben, aber das ist ganz groß, wobei auch da muss ich das ein bisschen relativieren, der schlagt ja auch jetzt Winner aus dem Nichts mit dieser Vorhand, und ich glaube, der Vorteil daran, das kennt man auch von Hobbyspielern, er weiß selber gar nicht, wie er den trifft, und der Gegner kann es dann natürlich auch nicht lesen, aber egal, ich will ihm da nichts wegnehmen, man muss sagen, Hut ab, ich frage mich nur noch immer, was sich verändert hat, vielleicht war es ja der Alcaraz, dass dieser im zweiten Satz, also ich finde, der war zum Backen an dem Tag für den Herrn de Minaur. Warum es dann nicht gelungen ist, ich glaube, es war zu durchsichtig. Es war dann natürlich auch so, dass der Alcaraz meiner Erinnerung nach begonnen hat, wegzuservieren und dann bald das Break gemacht hat das, und dann, dass er das nicht mehr aufhält, war dann klar, aber im zweiten hat doch der blendend auch gespielt, nämlich auch in der Defensive. Und was man noch einmal herausstreichen muss, ist, ich glaube, das sind die zwei schnellsten, die es Jahre geben wird. Also wie die sich bewegen, beide, das ist abartig.
Ja, das ist großartig, grandios. Also de Minaur schien mir, und das hat... Wer hat das Finale kommentiert? Der Paul, ja, der Paul hat das Finale auch kommentiert. Schien mir nicht ganz gesund zu sein dann auch. Alcaraz ist über die Woche gesund geworden und de Minaur ist über die Woche krank geworden. Vielleicht hat das eine Rolle gespielt. Und Alcaraz hat dann auch im dritten Satz weniger Fehler gemacht. Ich meine, muss man schon auch sagen. Und das ist einfach, also wenn man Alcaraz gegen Pedro Martinez dann gesehen hat, das ist ja wie, das ist ein Klassenunterschied und das macht dann trotzdem Spaß zuzuschauen, weil der Alcaraz einfach Bälle spielt, wo du denkst, wo bringt er die jetzt her? Der kurze Vorhand-Cross, der aber nicht nur kurz, sondern auch noch unfassbar schnell ist. Mhm. Also es ist eine reine Freude, eine reine Freude. Bevor wir Belinda Bencic feiern, wolltest du noch ein Wort zu Alexander Zverev in Buenos Aires sagen, glaube ich.
Auch mit dem kurzen Schlankerer zurück zum Alcaraz, zu seinem Trainer, der gar nicht anwesend war, der Herr Ferrero, der nur 16 Turniere gewonnen hat. Der Alcaraz hat schon 17 mit 21,9, also 9 Monaten. Und das passt irgendwo auch zum Zverev, weil der immerhin fast ein Jahr den Ferrero als Zusatzcoach gehabt hat. Ja, naja, schau, was mich hellhörig hat werden lassen, da lobe ich mich jetzt einmal selber, wo ich doch letztens gesagt habe, das kann nicht sein, nicht einmal ein kleiner Gedanke, dass ich nach einem verlorenen Finale, das auch von dir zu Recht, einen Klasseunterschied natürlich gebracht hat, da brauchen wir nicht viel vorwerfen, der Sinner war dort in einer eigenen Liga, hergehe und sage, ich bin zu schlecht, für so je ein Grand Slam zu gewinnen. Und das hat der relativiert, oder hat er gerade gesagt, das darf er nicht sagen, der Zverev nämlich, und er muss jetzt diesen Glauben daran wieder irgendwo finden. Meine Frage ist, na, wo glaubt er wieder den finden, wenn er nur glaubt, er muss ihn finden. Aber gut, das ist wurscht. Also es geht jetzt darum, der ist in Buenos Aires gelandet und da werden wir zwar erstingert, wenn auf einmal kein Gepäck mitkommt, beziehungsweise du hörst, es macht Urlaub auf den Malediven. Schön fürs Gepäck, aber irgendwie hätten wir es ja dann doch gern mit.
Ja, also ich habe auch wieder bei Facebook gelesen, die Super Schlaumeier, ja, warum spielt er denn dort? Klar, weil er kein großes Turnier gewinnen kann, deshalb spielt er in Buenos Aires. Da darf ich euch sagen, nein, er spielt in Buenos Aires, weil die unfassbar viel Geld dafür bezahlt haben, dass er dort spielt. Genauso wie er nächste Woche in Rio de Janeiro spielt. Nicht, weil er jetzt ganz gierig auf Sand wäre, sondern einfach aufgrund des Startgeldes. Danach geht es weiter in Acapulco, wo er extrem gerne spielt, wo er eh jedes Jahr gespielt hat. Zumindest während der letzten Zeit. Und warum soll er dort nicht spielen? Ja? Er würde sowieso trainieren wie ein Geisteskranker. Er muss dieses Turnier gewinnen. Normalerweise, er spielt gern auf Sand. Und das ist der einzige Grund, warum er dort spielt. Und ich habe heute schon Trainingsbilder von ihm gesehen. Also ich habe mal gefragt, was passiert dann übrigens? Was passiert, wenn Adidas, sein Ausrüster, und wenn Head, sein Schlägerausrüster, wenn die erfahren, hoppla, das Gepäck vom Sascha ist auf den Malediven? Muss dann nicht der Chef von Head Argentina, wenn es einen gibt, oder der Chef von Head Südamerika, genauso wie der von Adidas, die müssen doch innerhalb von 15 Minuten in der Lage sein, ihm ein Wohlfühlpaket zur Verfügung zu stellen, das in einer halben Stunde dann in Buenos Aires ist, so dass der Zverev sich denkt, naja, lästig ist schon, aber ich bin hier gut ausgerüstet.
Ich glaube, es wird sich mit einem Tag Verzögerung auch ähnlich zugetragen haben, ja. Ja, die mobilisieren dann schon, und wenn man aber kennt, die vielleicht doch etwas langsame Reaktionszeit der doch sehr emotionalen Südamerikaner, glaube ich, ein Tag wird schon dauert haben. Aber das, ja, aber da bin ich auch bei dir. Also das wird sicherlich auch so passiert sein. Jetzt kann man sich aber einen Reim darauf machen, dass es schon auch vielleicht, weiß nicht, ob es jetzt schon einen Sinn macht, weil der Zverev wird ja wohl wieder auf Hardcore zurückgehen. Ich glaube nicht, dass Miami und das alles auslässt, aber jetzt sind wir einmal beim Südamerikan Swing, und das hat doch auch der Rafa schon so gemacht und auch unser Herr Dominik, dass wir uns gedacht haben, warum spielt er 250er? Naja, weil er es unter normalen Umständen mit 60% seines Könnens auch gewinne. Also es ist dort nicht wirklich sehr schwer zum Gewinnen. Andererseits könnte man jetzt auch sagen, er hat viel zu verlieren. Was mich gewundert hat, war, dass der Herr Schwarzmann in Bunt, nämlich in Gelb-Grün, wieder auftaucht und sich Wildcards geben lässt und sozusagen melzerhaft sich vielleicht 3, 4, 5 Mal
Nein,
verabschiedet.
nein, nein, nein.
Vor allem zu Hause. Oder habe ich das falsch
Er
verstanden?
verabschiedet sich nur dort. Das
Ah, okay.
war die Idee schon im letzten Herbst, dass er sich tatsächlich nur dort verabschiedet.
Danke.
Und ja, hat er sich ja auch verdient. Er hat er damals gegen Dominik, das muss 2019 gewesen sein, im Finale gewonnen, wo sich der Dominik dann vom Günther getrennt hat, wo der Massot dazugekommen ist. Und er spielt erste Runde gegen den Herrn Chari oder Chari aus Chile. Und ja, das wird er nicht hoch gewinnen wahrscheinlich, aber es wird jetzt auch, ja du, wenn er mit 2-6, 3-6 rausgeht, warum nicht?
Ja, eh. Na, da bin ich bei dir, das wusste ich so nicht.
Ja.
Und es wird ein nettes Foto sein, ob vor oder nach der Partie, weil der Herr Schwarzmann einen Sessel brauchen wird, damit er auf Augenhöhe mit dem
Ja.
ist. Aber wurscht, also das
Ja.
ist ja nur eine blöde Bemerkung. Ich glaube nicht, dass er viel gewinnen wird. Ja. Hast du dir das Feld sonst auch
Naja,
angeschaut?
Zverev startet entweder gegen Lajovic, der jetzt den Davis Cup nicht hat spielen können, da war er verletzt, dann wird er wahrscheinlich auch nicht in Hochform sein, oder gegen Kabayes Baena. Lajovic, kann ich mich erinnern, vor vielen Jahren bei den French Open hat den Sascha mal sehr, sehr, sehr gequält, über 5 Sätze, Sascha dann gewonnen. So gut ist er nicht mehr und Zverev ist jetzt sicher viel besser geworden. Viertelfinale wahrscheinlich Francisco Cerundolo, okay. In Argentinien vielleicht spannend. Halbfinale nach Setzung wäre es der Musetti, aber der Musetti muss erst einmal, der Monar spielt ja richtig gut in diesem Jahr. Also ich schaue dann so ein bisschen durch und dann 2 gesetzt, Holger Rune, der, wie du richtig sagst, nach seiner wirklich blamablen Vorstellung gegen Pedro Martinez offenbar bestens gelaunt nach Buenos Aires geflogen ist, aber von dem ich mir jetzt einmal nichts erwarte, bis er mir mal wieder was zeigt.
Muss er schön langsam, gell? Der spielt nämlich dann auch auf Sand oft so grotten, ich weiß nicht, ob man sagen darf, dumm, aber so einfältig durchsichtig. Und dann fragt man sich, wo ist das hingekommen, als der München quasi im Spaziergang gewonnen hat damals. Und also diese so eine Selbstverständlichkeit, eine gewisse. Und da fragst du dich, was spielt er da jetzt und warum? Ganz, ganz eigenartig, ja. Naja, und für den Zverev, ich glaube, dann, da bin ich auch eher der Meinung, dass das natürlich angenehm ist, wenn sich das Geldbeutel füllt und das noch nicht wirklich darauf schließen lässt, dass er sich auf Paris schon geistig
Nein, nein,
eingestellt.
nein. Wie gesagt, Acapulco ist ja Hartplatzturnier. Dort
Ja.
spielt er Indian Wells, spielt Miami. Dann wird er wahrscheinlich in Monte Carlo spielen. Wahrscheinlich, gehe ich schon davon aus, weil er dort wohnt. Und dann ist nach Monte Carlo eh schon München, Madrid, Rom und dann die French Open. So wird es ausschauen. Und natürlich, ich meine, es bringt ja alles nichts. Ja? Wenn er jetzt die beiden Turniere gewinnen sollte, was ich ihm immer zutraue, aber das hat ja keine Aussagekraft für die French Open dann. Ja,
Gar
das
keine,
ist
ja.
in 3 Monaten. Keiner weiß, ob der Sinner da spielen wird oder nicht. Wegen
Da bin
Sperre
ich
hin
jetzt einmal
oder
gespannt. Also ich glaube, du auch. Das haben wir eh schon oft angeschnitten, wann jetzt da endlich was zu hören sein wird und was es sein wird.
ich glaube, 14. oder 15. April oder so ist, glaube ich, wenn ich es
Ja, aber
richtig
was
erinnere.
es sein wird von vielleicht 3 Tagen rückwirkend schon verbüßt bis 3 Monate oder doch länger.
Ja.
Also ich glaube schon auch, der gesperrt wird er werden müssen.
Ja, davon gehe ich aus. So, komm, ein schnelles Wort noch oder gerne noch zwei zur großen Belinda Bencic. Als
Ja, großartig.
Mama die 500, das 500 in Abu Dhabi gewonnen. Bitte.
Ja, großartig. Ja, und da sieht man wiederum, was möglich ist. Ich glaube, dass auch der Effekt, den auch Schapowalow, das wollte ich zuerst noch sagen, für sich ins Treffen geführt hat, nämlich, dass er sich absolut nichts erwartet hat und sich selbst überrascht hat und die große Confidence gekommen ist mit diesem ersten Top-10-Sieg gegen Fritz beim Schapowalow, dass das dort ähnlich war, wenn du ohne Erwartung reingehst und dich einfach freust darüber, überrascht und euphorisiert, wie gut du wieder spielst, dann rennt es quasi von selber und das kann sich auch im Turniersieg äußern. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich muss sagen, klarerweise, man hat sie länger nicht gesehen. Ich finde sie auch jetzt athletischer sogar als vorher. Und irgendwie hat sie sich für mich neu präsentiert, auch in einer Art Ernsthaftigkeit, die Belinda Bencic. Und mir hat das wahnsinnig imponiert. Also so spielerisch kann ich jetzt nicht allzu viel feststellen, was sie nicht schon gehabt hätte. Aber all das kompakt, wirklich fantastisch vorgetragen, das war völlig zu Recht der Turniersieg. Die Frage ist halt, wie kann man das einordnen, beziehungsweise wie oft kann sie das in näherer Zukunft reproduzieren, diese Leistung?
Ja, also beste Sieg der Woche natürlich über Rybakina.
Mhm.
Das Finale Aisling Kruger, okay, die hat, habe ich nachschauen müssen, die hatte davor schon mal ein Turnier gewonnen. Ist heute übrigens schon in Doha rausgeflogen, erste Runde gegen Cannon. Bencic spielt Doha nicht, außer ich habe sie übersehen im Tableau. Aber Rybakina zu schlagen ist doch ein sicheres Zeichen, dass sie wirklich ganz vorn mit dabei sein könnte. Weil wenn die gut drauf ist und sie ist zumindest mittelprächtig gut drauf, dann ist die nicht einfach zu bezwingen und die spielt halt schon fast auf Augenhöhe mit Sabalenka und Swiatek. Das ist ein sehr gutes Zeichen und jeder mag die Belinda. Also sie ist ja mit ihrem Fitnesscoach, ist der Papa ihrer Tochter. Die haben offenbar richtig gut gearbeitet und die Tochter war auch dabei. Das sind natürlich immer Bilder, die einen erwärmen, genauso wie damals das Bild von Roberto Junior, wenn du dich erinnern kannst, Roberto Bautista Agut, der Junior heißt ja auch Roberto, als er Kitzbühel gewonnen hat gegen Philipp Mies, gegen den großen Philipp Misowilic im Finale, so schließt sich der Kreis heute ein bisschen. Und dann sitzt der Papa dort als Turniersieger und der kleine Roberto kommt reingerannt. Ja, das waren einfach schöne Bilder. Und jetzt sind die Bautista Agut, sind ja mittlerweile schon zu viert, weil der jetzt auch zum zweiten Mal Papa geworden ist. Habe ich das auch noch untergebracht? Herrlich!
Es ist so was Rührendes, ja, wenn dann so, also wenn man dann sieht, auch wie glücklich das aber
Ja.
den jeweiligen Athleten macht und das dann, glaube ich, auch das relativiert wird, wie arg ist nur eine Niederlage, beziehungsweise
Wurscht.
wie sehr, ja, und deswegen spürst du auch gut, weil es wurschter wird, sozusagen.
Genau.
Ja, du, wir haben noch eine Ehefrau, wenn es denn noch so ist, nämlich die vom Herrn Schewtschenko zu besprechen.
Ja, bitte, die bald Ex-Ehefrau von Herrn Schewtschenko. Liebesaus im Tennis-Traumpaar hat die Bild getitelt, was nicht viel über den Tennis-Sachverstand der Bild sagt, weil wer Schewtschenko und Potapova als Traumpaar des Tennissports bezeichnet, boah, it's a bit of a stretch. Aber bitte, die Frau Potapova hat eine nette Ansprache gehalten, fand ich nach dem Turnier.
Das finde ich auch, ja, die habe ich mir angehört mehrfach und das war richtig, richtig rührend, wie sehr sie, das muss man auch verstehen, ihrem persönlichen Vorbild, weil wenn du so jung bist und hast die Frau Halep als Vorbild da wirklich noch eine Abschiedsrede gehalten hat, die vom Feinsten war. und die mich auch ein bisschen fast gerührt hat, das muss ich schon sagen. So wie auch, dass jetzt Halep das Handtuch geworfen hat, wahrscheinlich war es gescheit, weil sie selber weiß oder spürt, da geht halt nichts mehr, also was für einen Sinn hat das noch. Aber was da auch mitgespielt hat, wissen wir eh alle, mit dieser doch, sage ich jetzt einmal, härter ausgelegten Bestrafung, als die vom Sinner sein wird und ausfallen wird, soweit lehne ich mich jetzt einmal heraus.
So, ja, schöne Woche, ereignisreiche Woche. Nächste Woche gibt es wieder was zu besprechen, dann am Montag hoffentlich und dann wissen wir schon, in welchem Quandl, mit welchem Schläger, wahrscheinlich ist es beides das Original, Alexander Zverev in Buenos Aires im Finale gegen João Fonseca den Titel geholt hat. Das wäre was.
Ja, das waren doch noch Zeiten, Jens, als der Herr Feigl als Turnierdirektor dem Jimmy Connors in der Stadthalle seine Boomerschuhe und die Hosen borgen musste, weil dem auch damals das Gepäck abhanden gekommen ist. Er hat übrigens gespielt am Ende seiner Karriere gegen den Santoro, der wiederum mit der Petra Ritter verbandelt war. Und die Petra Ritter war die einzige, die in der ganzen Stadthalle nicht zum Connors geholfen hat. Das war, glaube ich, 1994. Das ist jetzt ein nicht ganz runder, aber doch ein Abschluss, wo ich auch noch was untergebracht habe, was ich halt weiß.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.